Herzlich willkommen zu unserer kooperativen feierlichen Lesung anlässlich der Jubiläen von B12 und Conner Island und vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Mein Name ist Marlon.
Und mein Name ist Mandy.
Alle, die schon mal in das CI geschaut haben, werden den Aufbau des Heftes und die wichtigsten Rubriken kennen. Los geht das Ganze ja eigentlich immer mit dem Editorial, in dem wir ankündigen, was in diesem Heft so drin ist. Und indem wir auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das heißt darüber, was bei uns als Redaktion so abgeht und was uns beschäftigt. Daher dachten wir uns, strukturieren wir diese Lesung auch ein bisschen wie das Heft, starten mit einem Editorial und erzählen natürlich auch aus Anlass des grandiosen Jubiläums tatsächlich mal ein bisschen von hinter den Kulissen und beantworten die große Frage: Wer oder was ist eigentlich die CI-Redaktion?
Gewiss kennen manche von euch die Gerüchte, wir seien die Antideutschesten der deutschen Linken, hätten eigentlich mit dem Coney Island gar nichts am Hut und würden nur ein Medium benötigen, in dem wir Bahamas-Texte reproduzieren und unseren hassfreien Lauf lassen können. Was wir bei der erstbesten Gelegenheit auch unter Beweis stellen. Beispielhaft sollen nur die letzten Texte über Antizionismus, über das Atomabkommen mit dem Iran, beide dieses Jahr erschienen, unsere Werbekampagne für den Freiwilligendienst der IDF 2015 erschien und unsere scharfsinnigen Analysen der sächsischen und deutschen Verhältnisse ständig erscheinend angeführt werden.
Dass wir eigentlich kein großes Interesse am Island hätten, wird uns auch von genau jenem bisweilen vorgeworfen. Das stimmt so natürlich nicht. Klar gehen wir nicht zum Coney Island Plenum, weil wieso sollen wir uns stundenlang Diskussionen darüber geben, wer mal wieder den Abwasch nicht gemacht hat, wenn wir das Ganze auch jede Woche zu Hause haben könnten.
Oder manche halt auch jeden Tag.
Aber auf jeden Fall machen wir von der Möglichkeit, kostenfrei zu Konzerten und Partys eingelassen zu werden, kräftig Gebrauch. Getränke bringen wir dann selbst mit, selbstredend, bei den Preisen. Marlon hat früher auch noch Pfandflaschen gesammelt, um sich neue Getränke zu kaufen, aber das hat er dann auch gelassen, nachdem er ein paar Mal Ärger gekriegt hat. Positionspapiere des Islands drucken wir zwar ab, aber ohne deren Inhalte zu kennen. Und auch nur, weil wir müssen.
Alle paar Jahre offenbar werden wir deswegen auch, oder wegen auch eines inhaltlichen Disputs manchmal, zum Plenum zitiert. Jedenfalls, wenn wir nicht vorher selbst irgendwas anzuklagen oder rumzujammern haben. Und meistens wird die Redaktion dann ausgetauscht oder sie tauscht sich selber aus und räumt das Feld. Im Idealfall natürlich mit einer krachigen Pauken- und Trompeten-Abtrittserklärung, die dann selbstredend auch im CI erscheint. Und neue kommen dann, die ganz frisch und unbelastet an die Aufgabe rangehen wollen und erstmal einiges ganz anders machen wollen. Und vor allem erstmal Struktur reinbringen wollen.
Halftime Bowl Matinee Kanngarten. Das sind nicht die Orte und Momente, wo wir den Feierabend genießen, socializen, uns verlieben oder einfach nur gute Musik hören. Das sind die Orte und Momente, in denen wir wegen unseres geringen Selbstwertgefühls angesichts der versammelt starrenden Menschenmenge spontane Sozialphobien entwickeln, verlegen bis verkrampft versuchen, jemanden zu finden, den wir gut genug kennen, um uns unbeteiligt an jeglicher Kommunikation dazuzustellen und in unseren ganz großen Momenten eine Unterhaltung über Psychoanalyse starten, notfalls eben die eigene.
Unsere Lieblingsrubrik ist freilich neben dem letzten das Editorial, in dem wir nicht nur Texte ankündigen, sondern gerne auch mit einer perfiden Mischung aus verbittertem Zynismus und halbwegs witziger Satire über alles und jeden abhaten, der, die und was uns nicht in den Kram passt. Und nebenbei zeigen, wie gut wir uns durch jahrzehntelange Lektüre von Wolfgang Port und deren Bahamas die Fähigkeit zum polemischen Schreiben angeeignet haben. Wir haben zwar bei allem ein Wörtchen mitzureden, aber noch viel lieber natürlich dokumentieren wir gerne alles Mögliche, was wir selber gerne geschrieben hätten, wozu wir aber zu faul, zu bequem oder einfach zu beschäftigt waren und oder alles, wovon wir glauben, dass es die Welt unbedingt lesen muss.
Oder auch nochmal. Oder schon wieder lesen.
Wenn es drauf ankommt, haben wir mit den Inhalten der von uns publizierten Texte natürlich rein gar nichts zu tun, sondern begründen jede Entscheidung für einen Text mit unserer Position des Meinungspluralismus und des Diskussionsforums Moderators. Dass wir mit den Inhalten nichts zu tun haben, gilt im Übrigen natürlich auch für diese Lesung, jedenfalls wenn nicht anders gekennzeichnet.
Da diese Lesung, wie das Heft aufgebaut sein soll, Lesen wir zunächst ein bisschen aus den Editorialen, dann aus den Kulturtexten. Dann gibt es Positionen und historisch wertvolle Beiträge, werden dokumentiert, vor allem auch zur B12. Und als letztes lesen wir aus der Rubrik, ihr ahnt es, das Letzte.
Also zum Editorial. Wir staunen ja oft darüber, wie einfach und kurz und dabei doch so gewitzt die Editoriale früher teilweise waren. Ein Beispiel aus dem Jahr 2008.
Da rast ein Kärntner Landeshauptmann mit Faible für den Nationalsozialismus einfach so in den Tod und schon steht die politische Arbeit wieder vor konkreten Fragen. Lohnt es sich manchmal einfach nichts zu tun und abzuwarten? Braucht die Sächsische Schweiz Serpentinen? Und ist es nicht engstirnig, auf einen Blutalkoholgehalt von 0,5 Promille am Steuer zu verharren, wenn manchmal 1,8 viel besser sind? Schwierig, schwierig.
Beliebtes Thema für Editoriale und gute Möglichkeit der Selbstbestätigung sind ja auch immer die jährlichen Verfassungsschutzberichte, so auch 2008.
Was für Bands die Charts und für Sportler die Olympiade, das ist für das CI der Verfassungsschutzbericht. Der Newsflyer hat es endlich mal wieder in die aktuelle sächsische Auflage geschafft. Nachdem wir es die letzten Male nur knapp verfehlt haben, muss es jetzt wohl nicht nur Traditionalismus gewesen sein, wie Jan Gerber in seinem letzten Text konstatierte, was die Autoren zur Wiederaufnahme in dem Bericht bewegte, sondern hoffentlich die Kritik itself. Der bittere Beigeschmack daran ist, mit wem man da so in einen Topf gerührt wird. Die inhaltsferne Subsumption unter dem Begriff Linksextremismus beinhaltet nicht nur die strukturelle Gleichsetzung mit dem rechten Extremisten, sondern man wird auch noch in einem Atemzug mit der jungen Welt oder Gegenstandpunkt genannt, um nur zwei zu nennen. Wenigstens teilt die Phase 2 unser Leid.
Und da kommen wir auch schon zu den Kulturtexten. Es dürfte nicht überraschen, dass die Ankündigungen für Kulturveranstaltungen die auserwählten Autorinnen manchmal an die Grenzen ihres Verstandes führen. So wie zum Beispiel die Texte von Hannes Giesler früher und anderen Gesellschaftskritikern im CI, die es mit dem Verstand ihrer Leserinnenschaft taten. Nicht überraschend auch angesichts der Vielfalt an Musikrichtungen, die im Island zu hören ist. Bei der Death-Metal-Band Hate Eternal hörte sich das beispielsweise so an.
Die neue Platte von Hate Eternal, Fury and Flames, ist definitiv was für Leute mit Frickelfetisch. Die Songs sind so komplex, dass man den Strukturen kaum folgen kann. Vielleicht hilft eine Tüte, ich habe keine Ahnung.
Netterweise hat der Autor, Basti, noch eine Drohung an das potenziell ausrastende Publikum eingebaut, nämlich: Wer boxt, wird geboxt und fliegt raus. Das ist halt leider manchmal nötig in dem Genre. Andere sind da weniger kritisch, wie zum Beispiel Matthew, der bezüglich Sick of It All 2011 schrieb, Zitat, zugehackte Hardcore-Atzen werden sich bei Scratch the Surface beweisen müssen. Immerhin schob er noch nach, Zitat, an alle Drecksfaschos, bleibt zu Hause, wir kennen eure Fressen. Der für mich amüsanteste Kulturtext im CI wurde von Buti Carell 2011 für eine Soli-Show für den Pudelclub in Hamburg geschrieben und besteht eigentlich nur aus einer Aufzählung aller Beteiligten. Golden Pudel Club Hamburg. Vor 20.000 Jahren wird eine Hundehütte an der Hafentreppe zum Club umfunktioniert. Erst 10.000 Jahre nach der Gründung kommen die ersten Gäste. Sie sind Menschen. Conne Island, Leipzig. Hier prügelten sich 1914 noch Pudelgründer, respektive die Band Die Goldenen Zitronen, mit preußischen Soldaten vor der Tür. Sie waren jung, sie wollten die Welt ruinieren. Mit Worten, mit Morgenstern, Harnisch und coolen Drinks. Tausend Jahre später ist nicht nur viel Wasser die Elbe hinuntergeflossen, es wurden Häuser gebaut, Freundinnen ausgespannt, Vorgärten gepflegt, von Tatendrang keine Spur mehr. Die heutige Hausband des Pudelclub, der Pudelapparat, ist nur noch ein völlig zerstrittener Haufen Egomanen ohne jegliche Vision. Sie spielen live, sie legen auf, aber warum? Um mal wieder rauszukommen aus Hamburg? Um ihre Steinzeit-Unterhits zu spielen? Und wen haben wir denn da eigentlich?
Schorsch Kamerun, goldene Oberzitrone, aber auch zahmer Stubentiger unter der Fuchtel seiner Frau. Hat eine Kochschürze, auf der Grillmeister steht, die wiederum haben ihm seine Segelfreunde zum Geburtstag geschenkt. Rocco Schamoni, ein versnobter Pfeifenonkel mit goldener Bertelsmann-Clubkarte. Rüftata 110, der sein letztes wenig Kreisengeilheit gestern an der Hotelbar ertränkt hat. Viktor Marek, eine triste Figur, sammelt Cola-Dosen aus aller Welt. Vor allem die kleinen aus Flugzeugen, die findet er kultig. Aua. DJ Patex hat eine Dauerkarte für den Zoo und wirft mit Brotkrümeln nach Löwen. Dumm. Maurice Summon palavert auf Musikmessen wie ein Berufsjugendlicher und stopft sich Teile des Buffets in die Backentasche, um nicht einkaufen zu gehen. Reverend C. Dabler arbeitet als Musikredakteur bei einem Hundemagazin namens Wauzi. Rika Blunk, die typisch verrückte Eule aus der Nachbarschaft, lebt einsam mit einer Flasche Eierlikör und 20 verpissten Katzen. Nun will sie singen. Prost! Hans Platzgummer arbeitet in der Gitarrenabteilung eines miefigen Musikgroßhandels, nur für sein unbefriedigtes Ego, nur um zu sehen, wer schlechter Gitarre spielt als er. Und dann feigst er sich ein, wenn er abends nach Hause kommt. Trist.
Wenn die Autorinnen, wie in diesem Fall Claire, also im nächsten Fall Claire, nur schlecht verhehlen können, wie wenig Lust sie auf das Schreiben des Textes oder eben auf die Künstler haben und deshalb nur noch bemühteste Rationalisierung betreiben, kann sich das anhören wie folgendermaßen bei einer Ankündigung für die britische Band Art Brut, die, Zitat, vor 8 Jahren eine dieser neuen Indie-Rockbands waren, die in einem breiten Kreis schnell Konsens wurden.
Die Band liegt niemandem wirklich am Herzen. Und der Entschluss pro Konzert resultierte aus einer unentschiedenen und gleichgültigen Mischung aus, naja, es spricht ja nichts dagegen, waren früher mal echt richtig wichtig, gibt sicher Leute, die hören wollen, passt schon zu 20 Jahre Indie am Coney Island und der Zusammenarbeit mit der Agentur. Es gibt schlechtere Gründe für ein Konzert.
Bezüglich der Songtexte hieß es passend,
nun, es gibt schlechtere und überhöhtere Inhalte als den banalen Alltag weißer englischer Mittelstandsjungs.
Und das abschließende Fazit lautete,
es gibt schlechtere Veröffentlichungen und Konzerte.
Wenn allerdings schon von vornherein feststeht, dass die Künstlerinnen, die spielen, unerträglich sind oder die Autorin oder der Autor wirklich absolut überhaupt gar keine Lust hat, dann hört sich das auch mal so an.
Freitag, 5.12.2014, Amity Affliction. Amity Affliction können übelste gut saufen. Dein Bruder wird unter dem Tisch liegen und kotzen. Fredlicious.
Ja, genau, das stammt von Frede, die heute leider nicht mit uns feiern kann.
Freitag, 27.03.2015, Nico Suave. Nico Suave, da kann man nicht zuhören. Auch ohne Xavier Naidoo Future. Das Island Café hat geöffnet.
Tja, und solche Texte erklären dann jedenfalls auch, warum die Bookerinnen des Corner Island manchmal nicht so gut auf das CI zu sprechen sind.
Deshalb, anderes Thema, jetzt wird's ernst. Jetzt lesen wir aus den Rubriken Position und Dokumentiert und wenden uns der B12 zu. Zurzeit gibt es ja wieder einmal Diskussionen, die vor allem von Leuten aus dem CDU, AfD, Bild, LVZ-Spektrum angeheizt werden um das Coney Island und seine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln. Dass das Island und andere Projekte, die diesen Leuten ein Dorn im Auge sind, sich gut als billiges Wahlkampfthema eignet, um wie im aktuellen Fall der AfD wieder ein paar Wählerinnen abzufischen, zeigte sich auch schon vor 13 Jahren, als dem Island und anderen Projekten durch das Finanzamt die Gemeinnützigkeit aberkannt werden sollte und teils auch wurde. Unter diesen Projekten war auch die B12. Die Aberkennung konnte im Falle des Coney Islands durch Druck und Proteste des Unterstützerinnenumfeldes verhindert werden, bei der B12 leider nicht. Um diese Geschichte nochmal zu vergegenwärtigen, wollen wir jetzt auch einen kurzen Redebeitrag der B12 vorlesen, der hier in der Ausstellung hängt, der gerade geholt wird. Und damals auf einer Demo im Rahmen der damaligen Kampagne Hände weg vom Coney Island gegen die Bestrebungen des Finanzamts Ende 2003 gehalten wurde. Und übrigens in der Zeitschrift Incipito dokumentiert wurde, die es leider nicht mehr gibt.
Wenn in Leipzigs Szene heute über die Schließung oder Einschränkung von Projekten geredet wird, geht es dabei fast immer ausschließlich um das Coney Island. In der Tat geht es um mehr. Es geht um eine Bedrohung der gesamten Linken in Leipzig. Es ist eben nicht nur das Coney Island, das von der Schließung bedroht ist. Es sind auch andere Projekte betroffen. Vor einiger Zeit der Rote Stern, dann das Giro und eben auch das B12. Während das Island heute eine Party-Demo machen kann, ist uns nicht nach Party zumute. Wir, das B12, sind immer noch bedroht, ebenfalls die Gemeinnützigkeit aberkannt zu bekommen. Rückwirkend für die letzten 3 Jahre soll die Aberkennung gelten. Das könnte für das B12 das Aus bedeuten. Für die, die uns nicht kennen, wir sind ein linkes Wohnprojekt, das neben dem Betrieb eines Cafés Räumlichkeiten für Gruppen zur Verfügung steht. Wegen unseres Engagements in der linken Szene und unserem gesellschaftskritischen Anspruch wurden wir zu einem festen Bestandteil der Linken. Um euch ein wenig über den Stand der Dinge in Kenntnis zu setzen, gibt es jetzt eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse in 3 Sätzen. Im September erhielten wir einen Brief vom Finanzamt, in dem uns die Aberkennung der Gemeinnützigkeit mitgeteilt wurde. Als Begründung wird uns genau das vorgeworfen, was einer unserer Vereinszwecke ist, dass der B12 e.V. neben anderen Gruppen und Einzelpersonen Räume bietet, um Subkulturen und politische Bildung zu fördern. Genau dies steht seit Jahren in unserer Satzung und hat bisher zu keinen Problemen mit dem Finanzamt geführt. Nun wird uns die Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben als Verstoß gegen eben diese Satzung angelastet. Auch von uns durchgeführte Tischtennisturniere sollen angeblich dem Gemeinwohl schaden. Absurd, aber das ist dem Finanzamt egal. Nachdem wir diesen unhaltbaren Begründungen widersprachen, legte das Finanzamt nach. Das Finanzamt fordert von uns die Vorlage der gesamten gehaltenen Vorträge und Referate der letzten 3 Jahre. Diese fanden übrigens wöchentlich statt. Also eine Kapitalschulung in 150 Texten für Frau Bikowski. Selbstverständlich werden wir diesen unsinnigen Forderungen nicht nachkommen. Wir werden es nicht hinnehmen, dass auf diesem Wege Kontrolle ausgeübt werden soll. Denn es ist unschwer zu erkennen, welches Ziel damit verfolgt wird. Es soll überprüft werden, ob die vom Verein geförderte unabhängige Bildung auch der seitens der Stadt erwünschten Bildung entspricht. Das macht klar, hinter den Angriffen des Finanzamtes steckt politisches Kalkül. Nur politisch erwünschte Projekte sollen die Möglichkeit erhalten, sich zu äußern und Stellung zu beziehen. In Zeiten, in denen für Olympia alle enger zusammenrücken, sind kritische Stimmen nicht erwünscht. Diese müssen mundtot gemacht werden und die Aberkennung der Gemeinnützigkeit ist da ein bequemes, rechtlich relativ leicht durchsetzbares Mittel. Es ist also kein Zufall, wenn die linken Projekte Leipzigs zur selben Zeit mit derselben Begründung erledigt werden sollen. Es ist vielmehr politische Absicht, sie einzuschüchtern und aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Das werden wir uns nicht bieten lassen. Das Conner Island mag es geschafft haben, für uns und andere heißt es weiter zu kämpfen, um sich nicht dem Druck zu beugen. Dafür werden wir auch in Zukunft eure Unterstützung brauchen. Die Demos für das Conner Island haben gezeigt, mit Druck von der Straße ist es möglich, sich gegen die Zerschlagung der Linken zu wehren. Es ist möglich, die Verantwortlichen zur Revision ihrer Entscheidungen zu zwingen, die das Aus für die linke Szene in Leipzig bedeuten würden. Herzlichen Glückwunsch dem Eiskeller, der Kampf geht trotzdem weiter.
Im CI gab es auch einen Bericht über die Kampagne Hände weg vom Conny Island, in dem erwähnt wurde, dass diese Kampagne auch ein Angebot an die anderen Projekte und Vereine war, sich einzuklinken, was aber gar nicht richtig wahrgenommen wurde. Das Problem wurde so geschildert. Entweder die anderen Vereine hatten Berührungsängste oder keine Lust, ihre Probleme öffentlich zu machen. Oder aber, auch das hat es gegeben, das Conny Island war ihnen wichtiger als ihr eigener Verein. Erst auf der letzten Demo nutzen der B12-Verein und das Giro die Möglichkeit, einen Redebeitrag zu halten.
Ob das Island den Leuten der B12 damals wichtiger war, wissen wir nicht. Die Vermutung aber, oder diesen Vorwurf, das Island sei manchen Bewohnerinnen wichtiger, wurde seitdem aber auf jeden Fall vereinzelt in der B12 geäußert. Eine andere sehr erstaunliche Begebenheit ereignete sich im Oktober 2010. Darüber gab es auch einen Text der B12 im CI.
Sizilianische Verhältnisse. Bericht über einen Besuch der Leipziger Hooligan-Mafia. Auf einer Privatparty des Wohn- und Kulturprojekts B12 kam es am Freitag, den 22.10.2010, zu drastischen Vorfällen, die wir für untragbar halten und daher hier thematisieren und dokumentieren wollen. Es ist zu fragen, wie es zu solchen Vorfällen kommen kann und welche Strukturen und Denkweisen diese ermöglichen. Dieser kurze Text soll Anstoß für eine notwendige Debatte über Sexismus, Gewalt und Prollgehabe in und um die linke Szene in Leipzig sein. Zur oben genannten Party tauchten im Verlauf des Abends eine Gruppe Hooligans aus dem Fanumfeld des Vereins Chemie Leipzig auf.
Fußnote im Text: Inzwischen wurden wir belehrt, dass Hooligan ein von den Medien negativ geprägter Begriff sei, der von den so bezeichneten abgelehnt wird. In Ermangelung eines besseren Worts soll hier trotzdem von Hooligans bzw. Hools die Rede sein. Zynische Euphemismen wie Sportler werden wiederum von uns abgelehnt.
Zunächst missachteten sie den Einlass und ignorierten die Mahnung der anwesenden Hausbewohnerin und des Gastgebers, gefälligst das Krölen sein zu lassen. Vom Tresen der B12 verschwand zudem das Sparschwein, das vor einem Jahr vom Arbeitskreis der B12 eingerichtet worden war, um Spenden für die Renovierung des Cafés zu sammeln. 5 bis 6 der bereits negativ in Erscheinung getretenen Personen wurden beobachtet, wie sie mit einem großen Gegenstand unter der Jacke die Straße hinuntergingen. Ein Mitbewohner, der ihren Weg am nächsten Tag verfolgte, fand eine Ecke weiter das zerschlagene Schwein mit einigen Resten Kleingeld. Dieselben Personen kehrten kurz darauf auf die Party zurück, wo sie das gestohlene Geld vermutlich versoffen und fortführten, sich völlig daneben zu benehmen. Mehrere Partygäste wurden bedrängt und mit sexistischen Sprüchen belästigt. Es fielen unter anderem Begriffe wie Fotze und Hurensöhne. Eine Besucherin der Party wurde gar angegrapscht. Im Verein mit anderen Personen aus dem Umfeld von Chemie Leipzig gelang es den Bewohnerinnen, die Prolls und Sexisten ohne weitere Eskalation erst einmal loszuwerden. Als Abschiedsgruß wurden dann aber unsere Mülltonnen angezündet. Wobei vom Glück zu reden ist, dass das dicht neben den Tonnen geparkte Auto einer Hausbewohnerin nicht Feuer fing. Am Wochenende folgte in unseren Räumen eine Fortsetzung des grotesken Schauspiels. Ein Mittelsmann wurde uns vorgestellt, der die Sache für seine Freunde bereinigen wollte, im Namen der Kurve, deren Ansehen nicht befleckt werden dürfe. Die Täter erböten sich, eine Entschuldigung vorzubringen und auch die Kohle wieder aufzutreiben. Nicht ohne weiteres bereit, uns mit einem lapidaren Sorry und der vagen Ankündigung, das Geld wieder zu beschaffen, zufrieden zu geben, kündigten wir eine Anzeige an, sollte das Geld nicht bis zu einem von uns bestimmten Zeitpunkt wieder auftauchen. Man wies uns darauf hin, eine Anzeige liefe auf, Zitat, ungünstige Konsequenzen für alle Beteiligten hinaus. Auch der Gastgeber der Party vom Freitag erhielt einen Anruf, im Falle einer Anzeige werde man, Zitat, noch ganz dicke Freunde. Die Drohung wurde aber bald zurückgenommen, hatte doch inzwischen die Kurve begriffen, wie sehr dieses Vorgehen dem Ansehen des offenbar heftig identitätsstiftenden Fußballvereins schadete. Auf den sonntäglichen B12-Hausplenum tauchten weitere Unterhändler auf. Das Erscheinen eines Capos wurde in Aussicht gestellt.
Fußnote: Capo bezeichnet neben Mafia-Chef den Vorschreier des Fanblocks. Die Assoziation mit der Mafia, deren wir uns polemisch bedienen, wird mittels dieser Eigenbezeichnung nahegelegt. Mord, Totschlag, ein florierendes Drogengeschäft und Katholizismus sollen den Chemikern selbstredend nicht unterstellt werden. Der Vergleich rekurriert lediglich auf ihr Auftreten in unserem Haus und die waffenbrüderliche Organisiertheit, in die wir einblicken durften.
Ein halbvermummter junger Mann rügte das Verhalten seiner Jungs ankündigend, Zitat, die Sache intern zu klären. In einem Gestus, der uns Sorgen bereitete, was dies im Rahmen der mafiös anmutenden Hooligan-Strukturen eigentlich heißen soll. Der für hauptverantwortlich erklärte Schweinedieb fand sich schließlich auch noch ein und rechtfertigte die Vorfälle mit einem schlichten, Zitat, na und, ich war betrunken. Bei Erwähnung einer eventuellen Anzeige verließ er fluchend und fluchtartig den Raum. Am Dienstagabend wurde nach längerem Hin und Her der gestohlene Geldbetrag endlich zurückgegeben. Es ist notwendig, eine Debatte über die Hintergründe und einen möglichen Umgang mit solchen empörenden Vorgängen zu führen. Wir werden uns deshalb mit einem weiteren Text zu Wort melden, der unsere Position zur politischen Dimension der Ereignisse darstellen wird. Die B12 ist ihrem Selbstverständnis nach ein Ort, an dem Leute, ohne blöd angemacht zu werden, rumhängen, diskutieren, Politik machen und für wenig Geld essen und trinken können. Als linkes Haus, das gerade genug damit zu tun hat, sich mit den üblichen kapitalistischen Widrigkeiten auseinanderzusetzen, haben wir keine Lust, uns auch noch mit Mackern und Hooligans rumzuärgern. Schlagkräftige Besucher, wie wir sie neulich kennenlernen durften, tragen letztlich zum Kaputtgehen solcher Freiräume bei.
Wir liegen ganz gut in der Zeit. Ich würde das auch noch mit vorlesen. in einem Statement der Diablos Ultras Gruppe, das im selben Heft damals erschienen ist und das auf den Vorfall reagiert, aber nicht auf die Reaktion der B12 Bezug nimmt, heißt es, Zitat, unser Anspruch ist, unseren Blog und damit euch, gemeint sind die Ultras von Chemie Leipzig, zu sozialisieren, euch neue Wege aufzuzeigen, euch zu zeigen, wie ihr euch selbst verwirklichen könnt und euch darauf hinzuweisen, dass das Leben mehr sein kann und muss als stures Arbeiten und am Wochenende daneben benehmen. Es soll deutlich werden, dass ihr dieses Verwirklichen der eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht über eine konstruierte Identität eines Vereins oder einer Gruppe in das reale Leben übertragen sollt, sondern über euch selbst als Individuum. Dies ist natürlich auch mit einer gewissen Selbstregulierung verbunden, die bedeutet, aufeinander einzuwirken, wenn jemandem die Regeln nicht in der Form klar sind, wie sie es sein müssten, die aber auch heißt, selbst über das eigene Verhalten nachzudenken und es entsprechend zu reflektieren. Sollte dieses System, das auch Verantwortung für jeden und jede einzelne Person beinhaltet, nicht mehr funktionieren, weil der Horizont einzelner Charaktere nicht dafür auszureichen scheint, um zu erkennen, was adäquates Verhalten ist, müssen diese aus unseren Kreisen eben ausgeschlossen werden und gehen. Das klingt für manche vielleicht hart, ist aber nur konsequent, wenn es darum geht, eigene Freiräume und die andere zu schützen und zu achten. Wer dies nicht versteht, hat in unseren Zusammenhängen keinen Platz. Zitat Ende. Tja, damit sind wir auch schon bei der Rubrik Das Letzte. Und unsere Rubrik Das Letzte nutzen wir ja nicht nur für Satire, sondern gerne auch für Berichte aus dem Prekariat oder für Tipps für das alltägliche Leben. So haben wir im Heft von November 2010 extrem sinn- und zielvolle Vorschläge gefunden, wie man die 5 Euro, um die damals der Hartz-IV-Regelsatz erhöht wurde, extrem sinn- und stilvoll ausgeben kann. Die sind heute natürlich aufgrund der Inflation schon wieder längst überholt.
Viel Spaß für wenig Geld. 20 Dinge, die man für 5 Euro tun kann. Erstens, alleine einen großen Kaffee bei Starbucks holen und 5-mal nachfüllen. Zweitens, hinterher mit 0,7 Gramm Dope wieder runterrauchen. Drittens, eine Flasche Discounter-Wodka trinken. Viertens, hin und zurück mit der Tram fahren, weil man morgens um 8 bei der Arge sein muss. Bleibt 1 Euro für Bratwurst. Fünftens, jemanden mit einer Socke voller Kleingeld zusammenschlagen. Sechstens, das neue Buch von Thilo Sarrazin nicht vorbestellen, dafür aber das Hardcover von 20 Dinge, die man für 5 Euro tun kann. Siebtens, eine Flasche Discounter rumtrinken. Achtens, 2 Liter Benzin, 1 Liter Heizöl und vom Restgeld etwas Stoff beim Schneider kaufen. Neuntens, noch eine Flasche Discounter-Wodka trinken. Zehntens, 11 kostenlose Postkarten an Verwandte schicken. Elftens, dem Autor des letzten 5 Euro spenden. 12. in Kolumbien jemanden erschießen lassen. 13. eine Kinokarte zum Kinotag kaufen, aber dann lieber zu Hause bleiben und alles scheiße finden. Optional auch ein Last-Minute-Ticket fürs Gewandhaus, ist allerdings als Harzer nicht so stilecht. 14. einen Knirps-Regenschirm erwerben. Nachts im Regen auf dem Dach die Faust gehen, Himmel ballen und warum schreien. 15. eine Flasche Discounter-Gin trinken. 16. eine Familienpackung richtig teure Taschentücher holen und popeln, bis Blut kommt. 17. 5 Einkaufswagen vom höchsten Haus der Stadt werfen. 18. für 50 Cent Plastikchips holen und 10 Einkaufswagen vom höchsten Haus der Stadt werfen. 19. 20 Plastikpfandflaschen, 25 Cent das Stück und Kastanien kostenlos auf Einsatzbullen in Stuttgart werfen. Und schließlich, 20. hinterher nur eine Kontaktlinse bei der DM-Drogerie kaufen, weil der Wasserwerfer das andere Auge rausgeschossen hat. Viel Spaß wünscht Jura Winkler. Jetzt wird die Hälfte von euch bestimmt sagen, verstehe ich nicht, macht auch nichts.
Ja, weiterhin zum Thema Hartz IV und prekären Beschäftigungsverhältnissen. Für mich als Verdi-Mitglied war das folgende letzte von Falk aus dem Jahr 2003 besonders interessant. Da geht es um ein Video. Wir haben das leider nicht mit dem Ton hinbekommen, aber wir lassen es einfach nebenbei ein paar Mal vielleicht auch einfach ohne Ton abspielen. Ja. Titel: Wer die ernst nimmt, stirbt. Viele werden es sicher ebenfalls bemerkt haben. Ich fange einfach schon mal an, das Video laufen zu lassen. Das ist, glaube ich, einfach eine ganz gute Hintergrundbebilderung auch. Viele werden es sicher ebenfalls bemerkt haben. Die Gewerkschaft Verdi hatte vor kurzem einen TV-Spot ausgestrahlt, in dem auf die Jugendarbeitslosigkeit hingewiesen werden sollte. Inhalt des Filmchens: 4 Jugendliche bekommen eine Absage auf ihre Bewerbung um einen Ausbildungsplatz und bringen sich um. In Klammern. Und wenn ich die Mittel gehabt hätte, der Film könnte von mir sein. Selbstverständlich wird noch darauf hingewiesen, dass Suizid keine Lösung für die Probleme unserer Zeit ist. Aber immerhin, es ist doch ein Anlass, den Damen und Herren von der Gewerkschaft zu ihrem kleinen Autosnuff-Video zu beglückwünschen. In Form eines Leserbriefes. Zitat: Sehr geehrte Damen und Herren, vor ein paar Tagen las ich in der Bild-Zeitung einen Artikel über ihren neuen Werbespot zum Thema jugendlicher Lehrstellenmangel. Zu diesem Spot möchte ich Ihnen erst einmal gratulieren. Der Film bringt die Situation sehr gut auf den Punkt. Auch der szenische Bezug zum gewählten Freitod, auch wenn Sie darauf hinweisen, dass Suizid keine Lösung für Probleme sein soll, finde ich sehr gelungen umgesetzt. Doch hier möchte ich in verschiedener Weise ansetzen und Ihnen einige Anmerkungen zukommen lassen. Erstens. Natürlich ist auch der Freitod als Lösung in Erwägung zu ziehen. Besonders dann, wenn man keine Arbeit hat. Wenn Sie nur einmal die gesamte Situation im Zusammenhang betrachten, so werden Sie schnell erkennen, dass zum Beispiel ein relativ hoher Anteil von Suizidtoten unter Jugendlichen die zukünftige Rentensituation um einiges verbessern könnte. Also wer das jetzt nicht auf Anhieb versteht, das ist jetzt nicht 10 Jahre weitergedacht, sondern schon mal 100 Jahre weitergedacht. Zweitens, noch nicht zweitens. Weitergedacht würden tote Jugendliche nicht länger in der Arbeitslosenstatistik aufgeführt werden, und das wollen wir doch alle nicht, oder? Vielleicht könnte man den Jugendlichen auch noch ein paar aufmunternde Worte zu den Themen Wiedergeburt kontra Jobangst oder Reinkarnation wegen Arbeitslosigkeit, vielleicht klappt es im nächsten Leben, mit auf den Weg geben. Zweitens. Was mir in Ihrem Werbespot ein wenig fehlt, ist der Hinweis auf Drogen und Alkohol. Vielleicht können Sie in einer überarbeiteten Version des Films ein paar betrunkene, arbeitslose Jugendliche mit einer Heroinspritze zeigen. Denken Sie dann bitte auch daran, im Beitrag zu erwähnen, dass Drogen und Alkohol keine Probleme lösen. Obwohl wir natürlich eigentlich wissen, dass es trotzdem so ist. Drittens. Auch das Thema Gewalt kommt mir ein wenig zu kurz. Bekanntlich neigen Jugendliche ohne Ausbildungsplatz sehr schnell zu Gewalt oder, noch schlimmer, ziehen es in Erwägung, ihren ganzen Hass auf die Gesellschaft und die Menschen in ungezügelter Form als Politiker auszuleben. Hier sollte auch in Ihrem hippen Movie präventiv darauf hingewiesen werden, dass Gewalt einfach leider noch nicht trendy genug ist. Ich hoffe, Ihnen mit diesen Anregungen etwas geholfen zu haben und würde mich über eine Antwort von Ihnen freuen. Gerne bin ich auch bereit, an einer weiteren Filmproduktion für Sie mitzuwirken. Erstaunlicherweise erhielt ich circa eine Woche später von der Verdi-Bundesverwaltung, Ressort 14, Bereich Jugend, per E-Mail ein Antwortschreiben. Man kann nur vermuten, dass es beim Verfassen des Briefes hoch hergegangen sein muss. Hier ein paar Eindrücke.
Wir wollten durch unseren Spot keineswegs den Eindruck erwecken, dass wir den Sinn des Lebens auf einer Ausbildungsstelle oder die Arbeit reduzieren wollen. Bis heute wurden hunderttausende Jugendliche und junge Erwachsene durch die kurzfristige ökonomische Perspektive der Wirtschaft bewusst um ihre Zukunft betrogen. Als letztes möchte ich Ihnen noch sagen, dass ich Ihre sarkastischen Anmerkungen nicht besonders lustig finde. Da Sie von den Problemen, die wir in der derzeitigen Ausbildungssituation und der Perspektivlosigkeit der Jugend haben, dadurch sehr stark verharmlost werden. Wir haben aber, deutlich gesagt, die Nase voll von Verharmlosungen und wollen uns endlich mit der eigentlichen Problematik beschäftigen.
In diesem Zusammenhang zitiere ich noch, nur um die ganze Sache abzurunden, einen Beitrag, der neulich auf Phoenix zu sehen war. Eine Frau, die zwei Jobs hat, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, sagte, Zitat, ein Leben ohne Arbeit kann ich mir nicht vorstellen. Man braucht doch die Bestätigung und die Daseinsberechtigung. Und hier, sehr geehrte Damen und Herren von der Gewerkschaft, rennen Sie doch mit Ihrem Werbespot offene Türen ein, oder? Falk
war ein sehr begabter, kreativer Lexikonschreiber und Meister der Satire und schrieb völlig an den Haaren herbeigezogene Glossen im Kurznachrichten-Style, wie zum Beispiel folgende. Goldgrube Terrorismus. Eine unbekannte Organisation meldete angeblich den Terror als Patent an. Ein Patent des Grauens, welches alle Rechte an globalem Terrorismus, der Art der Ausführung, der Wahl des Anschlagsziels und der Wahl der Waffen beinhaltete. Ein zusätzliches Schreiben der Patentanmelder begründete den ungewöhnlichen und aufsehenerregenden Schritt. Wir lassen uns nicht das Wort Terror oder Terrorismus patentieren oder schützen. Es geht uns um den Anschlag an sich, die Kreativität und die Ideen, die dahinter stehen. Wir sind der Meinung, dass hier der Grundsatz des geistigen Eigentums anzuwenden ist. Sollte das Patent bestätigt werden, so steht es der Organisation dann jederzeit frei, die Verantwortlichen zukünftiger Anschläge zu verklagen und in diesem Zusammenhang auch Schadenersatz zu fordern. Im Grunde auch ein Schritt, der möglicherweise die Zahl der terroristischen Aktivitäten eindämmen könnte. Politiker aller Parteien nahmen diese Initiative begeistert auf. Zitat, wer arbeiten will, der findet auch einen Weg.
Arbeit, nun endlich offiziell anerkannte Droge. Nach langem Kampf ist die inzwischen gesellschaftlich akzeptierte Lohnarbeit in die Kategorie der gefährlichen Tätigkeiten aufgenommen worden. Trotzdem ist bislang noch kein Rückgang des Arbeitsmissbrauches festzustellen. Betroffene berichten häufig, dass die Sucht mit einzelnen Überstunden beginnt. Später könne man dieses perfide Verlangen kaum noch selbst steuern und sei im Prinzip ständig auf der Suche nach neuer Arbeit. Während der Staat bei den Erkrankten mit Hilfe von Lohnsteuern noch kräftig mitkassiert, unterstützen die Dealer der Arbeitsämter die Sucht der Leidtragenden. Mit Hilfe von sogenannten Stelleninformationssystemen, SIS, sollen die Süchtigen so schnell wie möglich mit neuem Arbeitsstoff versorgt werden. Doch Hoffnung ist in Sicht. Bis April 2003 sollen sich schon ca. 4,5 Millionen Menschen von der Droge losgesagt haben. Aber bei vielen Menschen sind die Entzugserscheinungen offenbar zu groß. Diese Kreaturen sind leider inzwischen schon wieder auf der Suche nach neuer, verderbenbringender Arbeit.
Genau, Arbeitslosigkeit war für Falk scheinbar ein großes Thema. Noch ein weiteres letztes von ihm. Aus für Jobsuche am PC. Neue Studie, Stelleninformationsservice des Arbeitsamtes begünstigt Gewaltbereitschaft bei Arbeitslosen. Der Zusammenhang zwischen gewalttätigen Computerspielen und mordenden Jugendlichen ist heutzutage hinlänglich bekannt und gilt gesellschaftlich als erwiesen. Fast täglich schießt sich irgendein sogenannter Gamer mit den Waffen seiner Eltern durch die Fußgängerzone irgendeiner deutschen Großstadt. Einfach so. Aus Langeweile oder weil er einfach nicht akzeptieren kann, dass der neue Ego-Shooter schon längst durchgespielt ist. Doch auch die Benutzung von PC-basierten Jobsuchsystemen führt in einer Vielzahl von Fällen zu unkontrollierten Gewaltorgien. Eine neue Studie der privaten Interessengruppe für Statistik brachte nun erschreckende Ergebnisse zum Vorschein. Weit über 80% der befragten Arbeitslosen gaben an, dass sie schon nach wenigen Minuten bei der Arbeitssuche regelrecht aggressiv und schlecht gelaunt würden und sich zwingen müssten, nicht die Beherrschung zu verlieren. Mehr als die Hälfte der Erwerbslosen hätten der Versuchung zeitweise nachgegeben und andere Besuche des Arbeitsamtes grundlos verprügelt. Gerade Langzeitarbeitslose haben es am schwersten, sich gegen die aufkommende Gewaltbereitschaft bei der Jobsuche zu wehren. Alle Teilnehmer der Studie waren zum Zeitpunkt der Befragung seit mindestens einem Monat arbeitslos und nutzten regelmäßig bis intensiv die PC-Plätze des Stelleninformationsservice des Arbeitsamtes. Die Folgen für den einzelnen Arbeitslosen reichen sogar bis in das Privatleben der Betroffenen hinein. Denn oft geht die verzweifelte Suche nach Jobangeboten auch am heimischen PC weiter. In diesem Zusammenhang taucht auch in der Studie immer wieder die Webadresse www.arbeitsamt.de auf. Über 60% der Arbeitslosen gaben hierzu an, nach dem Besuch dieser Webseite den Drang zu verspüren, andere Menschen zu schlagen und zu demütigen. In vielen Fällen endete dieses Verlangen in Schlägereien und vereinzelt kam es sogar zu Tötungsdelikten. Eine Gruppe von fast 20% der Befragten gab an, schon vor dem Besuch beim SIS oder beim Arbeitsamt unruhig, nervös und leicht reizbar zu sein. Die Suche am PC tue dann ihr Übriges. Und fast alle aus dieser Gruppe bestätigten, am Tag der intensiven Stellensuche gewalttätig geworden zu sein. Viele achteten schon präventiv darauf, diverse Hieb- und Stichwaffen zu Hause zu lassen, um den Zwang zu schlagen oder zu töten nicht nachgeben zu können. Ein Mitarbeiter der Interessengruppe begründete die Gewaltspirale: Die SIS des Arbeitsamtes müssen mittlerweile in einer Reihe mit den bekannten Ego-Shootern wie Doom oder Counter-Strike genannt werden. Die Auswirkungen der erfolglosen Suche nach einem Job sind vergleichbar, wenn nicht sogar noch verheerender, wie das Spielen dieser Gewaltspiele. Die Ergebnisse der Studie sind alarmierend und müssen nun von den Verantwortlichen zur Kenntnis genommen werden. Dass dies natürlich ein schwerer Rückschlag für die anstehende Arbeitsmarktreform ist, kann man sich an einer Hand ausrechnen. Doch die Sicherheit der Menschen, die noch für die Gesellschaft tätig sind und einer geregelten Arbeit nachgehen, ist um einiges höher einzuschätzen als die sinnlosen Versuche von Langzeitarbeitslosen, wieder in die Mitte der Gemeinschaft aufgenommen zu werden.
Ja, und zum Abschluss verlesen wir noch ein wirklich allerletztes, das in seiner Deepness auch als perfektes Schlusswort dieser Lesung und eigentlich auch als treffliche Zusammenfassung der Philosophie von hunderten Generationen von CI-Redakteurinnen dienen kann. Von You Jazz. Voll leer. Es gibt nun bei weitem einige Gründe und Gelegenheiten für einen Pessimisten und einen Optimisten aneinander zu geraten. Die Adresse allein wäre bereits eine. Realisten fühlen sich bei ernst gemeinter antipessimistischer Kritik nicht angesprochen. Pessimisten dagegen würden sich vielmehr als Realisten bezeichnen und so, wie es uns das Leben lehrt, steht der Weltgeist mit ihnen im Bunde. Die sich selbst hemmungslos so bezeichnenden Optimisten hingegen, dem Bösen in der Welt abgewandt und stets hoffend, stehen nur im Bund mit der Kirche oder dem iranischen Atomprogramm. Aber das intellektuelle Vergnügen, mal wieder recht gehabt zu haben, wenn die stete Entwicklung der Dinge hin zum Schlechten evolutionäre Sprünge macht, bedeutet den Realisten wenig. Viel befriedigender wäre es, wenn sich endlich das optimistische Vorurteil der Kriegskrämerei zu einem Verständnis für ernste Kritik wandelte. Oder, noch viel besser, wenn es den gut gemeint nach vorn blickenden endlich mal so richtig beschissen ginge. Dass es vom Standpunkt abgesehen objektiv besser werden könnte, ist eigentlich kein Thema mehr. Man will ja nicht albern werden. Ein Vergleich. Postkarten mit Kitsch, Motivationstrainer, mehr oder weniger Philosophen und antike Weisheiten verbreitende Idioten machen seit Äonen einen riesigen Wirbel um die Frage, ob ein stets hypothetisches Glas nun halb leer oder halb voll sei. Vom Offensichtlichen abgesehen, nämlich der essentiellen Frage danach, ob sich im Glas erfrischendes Wasser oder eine todbringende explosive Flüssigkeit befindet, muss dieses Gleichnis in der modernen Welt völlig neu betrachtet werden. Denn was für eine Rolle spielt der besagte Inhalt, von seiner räumlichen Ausdehnung ganz zu schweigen, in einem Glas, das schon zerbrochen am Boden liegt? Welche Aussagen lassen sich aus einem Haufen Scherben und der in der Umgebung einsickernden Flüssigkeit schon über den Sinn und Unsinn von Zukunftsprognosen treffen? Außer, dass Hippies selber schuld sind, wenn sie erst barfuß auf eine Party kommen und dann in der Notaufnahme den Fuß genäht bekommen. Ich will es Ihnen sagen. Aber das mache ich ein anderes Mal. Viel wichtiger ist nämlich die Einsicht, dass in dem Moment, in dem aus einem potenziell halbvollen Glas erfrischenden Wassers ein Haufen nasser Scherben geworden ist, jegliche Zukunftsprognose nur eine intellektualisierte Verklausulierung der ersten, spontansten und vernünftigsten Regung unseres Geistes ist. Eine Regung, auf die wir hören sollten und die uns leitet, sowohl wenn wir durch die Welt da draußen gehen, als auch wenn uns ein bis zur Hälfte gefülltes Glas runterfällt. Nämlich so eine Scheiße. Das grundverwandte Verhältnis des Pessimismus zur Kritik hat, wie es scheint, eine perfide Affinität zu Geschirr und Dingen, die damit im weitesten Sinn zusammenhängen. War Philosophie einst noch die Suche nach der Wahrheit und dadurch irgendwie auch Selbstverwirklichung, ist das, was davon übrig geblieben ist, Politik und Kritik, eigentlich nichts anderes mehr, als sich um den Abwasch zu kümmern. Irgendjemand muss es ja machen. Es gibt eine objektive Notwendigkeit dafür und wenn man den Gedanken daran nicht wachhält, wird alles nur noch schlimmer. Aber genauso wie mein Mitbewohner in letzter Instanz den Abwasch macht, weil er es nicht mehr in dieser keimenden Hölle aushält, ist es ja im Endeffekt kein aufrichtiger Altruismus, sondern der Egoismus des Kritikers, der ihn an seiner Arbeit weniger leiden lässt als an seinem schlechten Gewissen. Jede WG mag natürlich diese Mitmenschen, die oft den Abwasch machen, weil es sonst niemand tut. Im Endeffekt nützt es ja auch wirklich allen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist uns ihr ständiger Masochismus auch irgendwie suspekt. Welcher vernünftige Mensch entwickelt denn Spaß daran, sich mit dieser ganzen Sauerei auseinanderzusetzen, wo man doch weiß, dass für jeden sauberen Teller zwei dreckige bereitstehen? Und am Ende schneidet man sich noch an einem Glas, das jemand runtergeworfen hat. Nein, danke. Solange unsere Gesellschaft keine Geschirrspülmaschine hat, habe ich beim Abwaschen Scheißlaune. You Jazz. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.